Liebe Anwesende, ich bedanke mich für die Einladung nach Wuppertal, der ich gern gefolgt bin. Bin auch durch die Friedrich-Engels-Straße gegangen und es ist dann doch wieder immer ein besonderes Gefühl, hier zu sein. Allee, natürlich, aber Bäume habe ich da nicht gesehen. Ja, doch. War zu dunkel. Und ja, Überschrift dessen, was ich zu sagen habe, ist Ihnen ja ausgedruckt worden. Das muss ich eigentlich nicht wiederholen. Aber doch, 6 Jahre Krise. Welche Krise oder Krise überhaupt und welche Auswege? Ich beginne mit 2 Überschriften aus dem Handelsblatt von heute. Die eine Überschrift rechts oben im heutigen Handelsblatt lautet: Europa schüttelt die Krise ab. Europa schüttelt die Krise ab, Krise ist vorbei. Und dann liest man weiter, ist schon ganz erleichtert oder auch betrübt, ganz egal wie man dazu steht, und stößt dann plötzlich im Kommentarteil einen anderen Artikel, einen Kommentar, der hat nun die Überschrift: Der letzte Akt hat begonnen. Der letzte Akt hat begonnen, und denkt man, ja, jetzt sagt er, der letzte Akt der Krise hat begonnen, und naja, er schreibt gerade das Gegenteil. Der letzte Akt des Booms hat begonnen. Also 2 unterschiedliche Aussagen, und er begründet das damit, dass zurzeit sehr viele Unternehmen, sehr viele auch kleinere Unternehmen, an die Börse drängen, wollen an die Börse, verkaufen ihre Anteile, auch große, Twitter ist ja nun jetzt an der Börse, und dass auch die Aktien gekauft werden. Also das sind keine Flops, sondern sie werden gekauft. Damit gehen dann die Aktienkurse auch hoch. Und das wäre nun wirklich ein Zeichen dafür, dass wir keine Krise haben, sondern dass nun alles gut läuft. Und dann sagt aber dieser Kommentator, dass klar das Gegenteil sei der Fall. Jetzt passiert Folgendes, gehen also viele Unternehmen an die Börse. Das Publikum, wie man das dann nennt, findet das attraktiv, greift zu. Wenn viele Nachfragen nach Aktien sind, steigen die Aktienkurse weiter. Das ist erklärlich, weshalb die Leute das kaufen, weil die Aktienkurse gerade steigen. Und dann stellt er die andere Frage. Er fragt, ja, wie kommt das eigentlich, dass zum Beispiel Twitter und andere jetzt sozusagen ihre Unternehmen verkaufen? Weshalb machen die das eigentlich? Und dann sagt er, ja, das liegt daran, dass die Verkäufer, das heißt die Unternehmen, oder die Unternehmen ihre Chancen als schlechter einschätzen als die Käufer. Die sagen, jetzt geben wir unsere Aktien aus, wer weiß, was anschließend passiert. Und da sagt er, ja, das ist ein typischer Fall eines Booms, kurz vorm Kippen. So, wer hat nun recht? Ich weiß es nicht. Also einerseits heißt es, Europa schüttelt die Krise ab, wobei die Begründung für das Abschütteln der Krise auch zwiespältig ist. Da steht nämlich erstmal drin, 2013 haben wir allerdings noch ein Schrumpfen der europäischen Wirtschaft um 0,3%. Aber nächstes Jahr wird prognostiziert durch europäische Institutionen, dass ein europäisches Wachstum von 1,1% eintritt. Und dann schreiben sie, ja, jetzt müssen nur die Investoren das auch glauben, was da in den Prognosen drin steht. Also nichts Genaues weiß man nicht, und das gibt so die ganze Situation ein bisschen wieder. Wir reden seit 6 Jahren von einer Krise oder von Krisen, können aber nicht so genau bestimmen, was das eigentlich für Krisen sind. Zwischendurch wird die Krise immer wieder mal abgeblasen. 2010 war ein Jahr, als man sagte, ja, jetzt ist die Krise von 2008-2009 vorbei und jetzt geht es wieder aufwärts, anschließend gab es wieder einen Einbruch. Also eine volatile Situation, wie die Börsianer sagen. Man redet viel von Krise, bestimmt sie nicht genau, ob man noch drin ist oder ob man schon wieder draußen ist, differenziert sie auch regional. In Deutschland scheint gar keine Krise zu sein, eine robuste Ökonomie, aber komplementär dazu entwickelt sich die Ökonomie in Südeuropa. Was ist da eigentlich los? Und diese Unbestimmtheit ist eigentlich das Thema dessen, was ich vorzutragen habe. Was ist das eigentlich? Haben wir eine Krise? Und wenn wir eine haben, was ist das überhaupt für eine? Diese Unsicherheit, die wir haben, besteht, habe ich auch schon in der Ankündigung gesagt, ist an 2 Punkten anzumerken. Erstens, hat diese Krise keinen Namen oder einen falschen Namen? Und zweitens, ist sie auch falsch datiert? Wann ist sie eigentlich gewesen? Wann beginnt sie wieder? Falscher Name und falsche Datierung oder ungewisse Datierung. Ungewiss. Ich beginne erst einmal mit den Namen. In der letzten Zeit ist besonders viel von der Krise einer Währung die Rede gewesen, von der Euro-Krise. Kurz vor dem Wahlkampf hat ein Buch Karriere gemacht, so kann man sogar sagen, Gekaufte Zeit von Wolfgang Streeck. kurzer Zeit innerhalb dieses Jahres 3 Auflagen erlegt. Das sagt der Euro, lässt sich nicht halten. Das ist hier prominent herausgekommen, das Buch im Surkamp Verlag. Wurde viel diskutiert und plötzlich ist stumm um dieses Buch geworden. Absolut stumm. Kein Mensch redet mehr darüber. Von der 4. Auflage wird man auch nichts. Wann begann diese, wann endete dieser Hype um ein Buch? Er endete mit Beginn des Wahlkampfs. Mit Beginn des Wahlkampfs ist plötzlich die Eurokrise verschwunden. Es redet kein Mensch mehr über die Eurokrise. Einige sagen, na, sie wird wiederkommen. Absolut im Augenblick ist aber hier wirklich Windstille. Und da muss man auch fragen, wenn man von der Eurokrise spricht, was meint man eigentlich damit? Was meint man eigentlich, wenn man von der Eurokrise spricht? Einige sagen, naja, Eurokrise ist ganz einfach, es ist eine Währungskrise. Eine Währung ist in eine Krise geraten, der Euro. Was ist aber, stimmt das eigentlich? Was bedeutet es eigentlich, dass der Euro in einer Krise ist? Von einer Währungskrise kann eigentlich nicht die Rede sein, wenn wir von einer Eurokrise reden, denn der Euro ist stabil, und zwar ökonomisch zumindest stabil, nach innen, nach außen. Nach innen, der Euro ist keine Währung, die entwertet wird. Gegenteil, heute lesen wir haben keine Inflationsgefahr mehr. Vor einigen Monaten wurden die Kleinsparer alle irritiert, weil man sagt, ja, eine wachsende Inflation und niedrige Zinsen fressen eure Ersparnisse auf. Inflation, Vermögensinflation. Jetzt lesen wir heute, es gibt eine AGB, ich rede da lieber in indirekter Rede, es gäbe eine andere Gefahr, wir hätten eine Deflationsgefahr. Die EZB hat ein Inflationsziel ausgegeben, 2%, das würde dann auch ein Wachstumsmaß angeben, aber in einigen Ländern fallen die Preise. Fallende Preise ist gut für die Konsumenten, ganz schlecht für die Leute, die Schulden haben. Also stabil ist das schon. Also man kann nicht sagen, dass der Euro inflationiert würde. Also Inflationsrate ist gering. Insofern haben wir keine Euro-Krise. Nach außen haben wir auch keine Euro-Krise. Lesen gerade und hören gerade, dass der Euro wieder kräftig zulegt im Verhältnis zum Dollar. Es gibt keinen Absturz des Euro im Verhältnis zu den anderen Weltwährungen, also zum Dollar insbesondere, zum Yen und oder auch zur chinesischen Währung. Es gibt zwischendurch einmal ein Schwächeln des Euro, aber dieses Schwächeln des Euros ist auch schon wieder, und sei es auch nur für ein paar Wochen, überwunden. Also nach innen und nach außen ist der Euro eine ganz stabile Währung. Es gibt keine Euro-Krise als im Sinne einer Währungskrise. Wer viel Euro hat, mag getrost sein, das Vermögen scheint sich eigentlich zu halten. Gut, kann man sagen, eine ökonomische Euro-Krise gibt es nicht. Vielleicht gibt es eine politische Euro-Krise. Und tatsächlich ist vor allem, wenn über Euro-Krise gesprochen wurde in den letzten Monaten und Jahren, von einer politischen Euro-Krise geredet worden. Und diese politische Euro-Krise kreist um die Frage, ob auf Dauer alle die 17 Länder, die gegenwärtig den Euro haben, diesen Euro auch behalten werden. Diskussionen darüber, auch im Zusammenhang mit dem Buch von Wolfgang Streeck oder auch Vorschlägen von Oscar Lafontaine aus dem April, dass einige Währungen doch ausscheiden sollten aus dem Euro, damit die Länder, die jetzt besonders von der Krise geschüttelt sind, Griechenland, Portugal wohl auch, nun abwerten können und auf diese Weise sich ökonomisch stabilisieren können. Also wenn man von einer politischen Krise des Euro spricht, geht es um die Frage, ob alle die 17 Länder, die gegenwärtig den Euro haben, ihn auch behalten werden. Deutet es aber. Falls ein europäisches Land, das den Euro hat, oder auch einige aus dem Euro ausscheiden würden, würde das ökonomisch den Euro nicht schwächen, sondern stärken. Der Euro würde nämlich aufwerten im Verhältnis zu den Währungen, die dann plötzlich, den Ländern, die plötzlich eine Drachma haben oder eine Skudo oder so etwas. Das heißt, ein politisches Schwächeln des Euro, Auseinanderbrechen der Eurozone, würde die Restwährung, die Resteurowährung, ob die nun dann Euro heißt oder vielleicht wieder D-Mark, ist dann auch egal, auf jeden Fall nicht schwächen, sondern stärken. Eine politische Eurokrise würde also letzten Endes zu einer Stärkung des verbleibenden Euro führen, natürlich mit Gefahren. Das würde bedeuten, nehmen wir mal an, einige Länder scheiden aus dem Euro aus, dass der Euro wertet auf und zur restlichen Eurozone würde zweifellos die Bundesrepublik Deutschland gehören, dann würde das allerdings das deutsche Exportmodell außerordentlich gefährden, weil dann die deutschen Exporte dann teurer werden würden. Und ich glaube, dieses leidenschaftliche Bekenntnis zum Euro, das man immer wieder im Bundestag hört, auch von der Kanzlerin, dürfte darauf beruhen, dass man das deutsche Exportmodell verteidigen will. Also keine weitere Stärkung des Euro, durch Auseinanderbrechung des Euro, dann sind wir plötzlich nicht mehr Exportweltmeister, Export- oder Vize-Weltmeister, das könnte zum Beispiel Arbeitsplätze und Gewinne kosten. Das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass der Euro auf Teufel komm raus in den nächsten Monaten und Jahren noch verteidigt wird. Also, wir haben im ökonomischen Sinn auf keinen Fall eine Euro-Krise und die politische Krise des Euro scheint vertagt zu sein. Ja, dann sind wir noch die Frage, ja, was ist denn nun, worin besteht denn nun eigentlich die Krise? Wo ich also versuche, der Krise einen Namen zu geben, wende ich mich der zweiten Unsicherheit zu, die wir haben, nämlich, wann begann eigentlich diese Krise? Wann hat sie aufgehört? Oder ist sie vielleicht, hat sie gar nicht aufgehört? Also, was ist eigentlich die Datierung der Krise? In der Regel weiß man ja, wann eine Krise beginnt, wann sie aufhört. 1873 hatten wir eine schwere Krise, 1929 hatten wir eine schwere Krise, 1975. Und was ist jetzt? Wann begann das? Wann ist die gegenwärtige Krise oder Nicht-Krise oder Pseudokrise ausgebrochen, ist zu fragen. Und für die Antworten gibt es mehrere Vorschläge und jeder dieser Vorschläge ist mit einem anderen Jahr verbunden. Einige sprechen von dem Jahr 2007 als dem Jahr des Ausbruchs der Krise. Das war die von den USA ausgehende Hypothekenkrise. Eine Bankenkrise, eine Hypothekenkrise, die allerdings auch einige Banken in den USA dann schon tangiert hat. Dann 2008 ist das Jahr der Bankenkrise gewesen, der großen Bankenkrise, als nämlich die Banken, die nun notleidend wurden aufgrund fauler Hypothek von 2007, in Schieflage gerieten und zum Teil ja dann auch entweder gerettet werden mussten oder auch nicht gerettet wurden, wie die Lehman's Bank. Drittens, 2009, das wäre dann sozusagen schon die dritte Krise gewesen, haben wir die Krise der sogenannten Realwirtschaft, als das Wachstum ausblieb und die Schrumpfung dramatisch war. Man denkt also, niemals ist die deutsche Wirtschaft so stark geschrumpft in den vorangegangenen Krisen wie in diesem Jahr 2009. Das schwerste Krisenjahr auch in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Diese Notwendigkeit oder jedenfalls die Tatsache, dass Banken gerettet werden mussten, die Tatsache, dass die Konjunktur wieder aufgepäppelt werden musste durch ein Konjunkturprogramm und auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Abwrackprämie in der Automobilindustrie, hat nun 2011 zu einer Krise der Staatsfinanzen geführt. 2010 übrigens war ein Jahr, das sagte ich vorhin schon, in dem die Krise für beendet erklärt wurde. Weil man sagt, jawohl, wir haben die Krise von 2009 überwunden, es läuft wieder durch starke staatliche Intervention. Und für diese starke staatliche Intervention wurde dann die Rechnung präsentiert 2011. 2011 haben wir dann die Krise der Staatsfinanzen infolge der Bankenrettung und der Konjunkturprogramme während der Krise der Realwirtschaft. Ebenfalls Ende 2011 haben wir dann eine zweite Bankenkrise. Wir haben einmal die Bankenkrise von 2008, die führt, wie gesagt, zu einer Krise dann der Staatsfinanzen. Krise der Staatsfinanzen bedeutet immer, dass die Staaten sich verschulden müssen. Und wenn die Staaten dann in Schwierigkeiten geraten, ihre Schulden zurückzuzahlen, geraten die Banken wieder in Schwierigkeiten, bei denen sie das Geld geliehen haben. Das ist dann, wir haben also dann die zweite Bankenkrise nach der Bankenkrise von 2009 infolge der Krise der Staatsfinanzen. Und sechstens dann haben wir die Krise der südeuropäischen Staatsfinanzen als eine Variante der allgemeinen Krise der Staatsfinanzen 2010, 2011, vielleicht auch noch weitergehend. Das heißt, eine ganze Serie von Krisen mit unterschiedlichen Zuschreibungen, mit unterschiedlichen Daten. Und damit komme ich dann zu meiner These und dann auch endlich zur Namensgebung. Diese insgesamt sechs Krisen, von denen ich gesprochen habe, sind meiner Meinung nach, das ist meine Behauptung, Sekundärkrisen, Afterkrisen, Nachfolgekrisen einer ganz anderen, früheren und in ihren Auswirkungen weit größeren Krise, nämlich der verschwiegenen Krise eigentlich, deren Jahr ich gleich nennen werde. Also diese sechs Krisen, von denen ich gesprochen habe, sind Sekundärkrisen, einer anderen, früheren, in ihrer Auswirkung größeren Krise. Und diese Krise, der gebe ich jetzt einen Namen, es ist eine sogenannte Überakkumulationskrise. Eine Überakkumulationskrise, das Wort Überakkumulation klingt schrecklich akademisch und auch marxistisch, aber man kann es erklären. Überakkumulation, das Wort Überakkumulation lässt sich leicht ins Deutsche übersetzen. Akkumulation kommt von lateinisch cumulus, der Haufen, und meint ökonomische Anhäufung von Kapital. Überakkumulation bedeutet, dass zu viel Kapital an Stellen platziert ist, an die es nicht gehört, an denen es letztlich nicht investiert wird und an denen es deshalb auch keine Arbeitsplätze schafft. Das ist eine typische Überakkumulationskrise. Diese Überakkumulationskrise, in der wir uns meiner Meinung nach gegenwärtig befinden, wurde, und damit kommen wir zur Datierung, nicht 2007 ausgelöst, nicht 2008, nicht 2009 und auch nicht 2011. Die gegenwärtig noch anhaltende Überakkumulationskrise begann schon 1975. Wir haben eine verschwiegene Weltwirtschaftskrise, nämlich die Weltwirtschaftskrise von 1975. Und diese Krise von 1975 war, aus meiner Behauptung, die Mutter der heutigen Krise, sozusagen die Mutterkrise. Und wovon ich die ganze Zeit geredet habe, nach 2007, das sind dann sozusagen die Nachfolgekrisen, sind die Tochterkrisen. Die fundamentale Bedeutung der Krise von 1975 wird in gegenwärtigen Krisenzuschreibungen und Analysen immer übersehen. Und das macht die Unsicherheit aus, wenn wir darüber reden, ob wir noch eine Krise haben, wann die begonnen hat und wie sie überhaupt heißt. Es besteht also meiner Meinung nach ein Zusammenhang zwischen der Krise von 1975 und der heutigen, sagen wir mal, dem heutigen Zustand. Dieser Zusammenhang lässt sich so beschreiben: Die Weltwirtschaftskrise, die wirklich eine Weltwirtschaftskrise war, eine Weltwirtschaftskrise von 1975, war das Ende einer Periode, die nach dem Zweiten Weltkrieg begann, einer Periode, in der große Gewinne und Vollbeschäftigung erzielt werden konnten, durch hohe Nachfrage, nämlich zahlungsfähigen Massenkonsum, sowie nachfragestarke staatliche, einschließlich der kommunalen Infrastrukturpolitik. Es herrschte annähernde Vollbeschäftigung in diesen, nicht 30 Jahren, aber 28 Jahren zwischen 1947 und 1975. Es herrschte damals annähernde Vollbeschäftigung, die von den Unternehmern damals sogar als Überbeschäftigung bezeichnet wurde. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften war aufgrund dieser Vollbeschäftigung oder hohen Beschäftigung in den meisten entwickelten kapitalistischen Ländern hoch. Großer Beschäftigungsstand, damit auch starke Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, damit Attraktivität der Gewerkschaften, hoher Organisationsgrad. Für aus der Sicht der Unternehmer entstand damit nicht eine Realität, aber die Gefahr eines Profit Squeeze, einer Profitklemme. Die bestand zwar noch nicht Anfang der 70er Jahre, aber sie wurde herbeigeredet in einem Moment, in dem Anfang der 70er Jahre, genauer Mitte der 70er Jahre, dann aber erst eine Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit zugunsten des Kapitals möglich wurde. Diese Möglichkeit der Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten des Kapitals und zugunsten der Arbeitskraft ergab sich erstens durch die Ausnutzung der dritten industriellen Revolution, durch die Informationstechnologie. Und diese dritte industrielle Revolution, Automatisierung, Informatisierung, eröffnete damals Mitte der 70er Jahre grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste, sozusagen die linke Möglichkeit, wäre gewesen und war auch Senkung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Diese Forderung ist Mitte der 70er Jahre erhoben worden, zunächst von der damaligen IG Druck und Papier, dann aufgegriffen von der IG Metall. Dieser Kampf um Ausnutzung der dritten industriellen Revolution wurde von den Gewerkschaften in den Jahren in doch mehreren Streiks zwischen 1976 und 1984 geführt, hat auch anfängliche Erfolge erzielt, als es beschlossen worden dann 1984 die 35-Stunden-Woche, 1995 dann auch durchgesetzt. Aber dieser Kampf um die Senkung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ist letzten Endes nicht gewonnen worden, sondern verloren worden, weil nach der Fixierung der 5,5-Stunden-Woche, die ja nur in einem kleinen Sektor, in einem Sektor der Metallindustrie und der grafischen Gewerbe durchgeführt worden ist, ist zwar fixiert worden, ist nicht in der vollen Breite der Wirtschaft durchgesetzt worden und vor allem ist, nachdem einmal diese Regelung getroffen war, 35 Stunden, auch mit Lohnausgleich, ist ja die Automatisierung weitergegangen. Das heißt, die Arbeitsproduktivität wächst weiter seit Mitte der 90er Jahre, ohne dass dies beantwortet worden wäre durch eine weitere Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit. Also diese linke Variante nutzen wir doch aus, Steigerung der Arbeitsproduktivität durch Senkung der Arbeitszeit ist anfänglich gewonnen worden von den Gewerkschaften, dann aber letzten Endes ist das versandet und damit ist dieser Kampf auch verloren worden. Dem also sozusagen die linke Variante der Ausnutzung der dritten industriellen Revolution letzten Endes gescheitert oder verspielt ist, jedenfalls nicht genutzt worden ist, tritt dann die rechte Variante in Kraft. Ergebnis dieser Niederlage, der letztlichen Niederlage der Gewerkschaften, war nämlich dann Massenarbeitslosigkeit, Arbeitsproduktivität steigt, Arbeitszeit bleibt gleich. Das bedeutet, dass weniger Menschen beschäftigt werden müssen, um so viele Produkte zu erzeugen wie bisher. Das führt zu Arbeitslosigkeit und diese Massenarbeitslosigkeit, die dann Mitte der 70er Jahre beginnt und dann sich doch seinen Höhepunkt erreicht Ende der 90er Jahre, schwächt natürlich zusätzlich die Gewerkschaften. Trotz gegenwärtig etwas besserer Beschäftigungslage, wir lesen ja jeden Tag, dass nie mehr so viele Menschen beschäftigt gewesen sind in der Bundesrepublik wie seit der Wiedervereinigung, trotz gegenwärtig etwas besserer Beschäftigungssituation in der Bundesrepublik ist die Vollbeschäftigung, also mit Arbeitslosenquoten von 0,7%, ist die Vollbeschäftigung der Jahre vor 1975 nie mehr erreicht worden und nach den Maßstäben der 28 Jahre von 1974 bis 1975 haben wir immer noch Massenarbeitslosigkeit. Das war eine entscheidende Wende in der Mitte der 70er Jahre. Seitdem haben wir eine neue Phase der Wirtschaftsgeschichte in der Bundesrepublik. Gleichzeitig mit dieser Durchsetzung der dritten industriellen Revolution und ihrer Umsetzung in eine rechtere Variante der Wirtschaftspolitik findet statt, in der Bundesrepublik, aber auch in der gesamten westlichen Welt, aber dann in der ganzen gesamten kapitalistischen Welt, die Durchsetzung eines neuen Wirtschaftsstils. Jetzt beginnt der Vorrang der Geldwertstabilität vor der Beschäftigung. Wir haben seit Mitte der 30er Jahre, seit der Erholung nach der vorigen großen Weltwirtschaftskrise von 1929, in der offiziellen Politik aller Staaten, ganz egal ob rechts oder links, ob Deutsches Reich oder die Vereinigten Staaten, haben wir gehabt einen Vorrang der Beschäftigung vor der Geldwertstabilität. Klassische Werk von John Maynard Keynes, allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes. Das ist schon eine Reihenfolge festgelegt. Es kommt auf die Beschäftigung an. Die Beschäftigung muss hochgehalten werden durch eine Geldpolitik, insbesondere eine Niedrigzinspolitik. Das hat die Wirtschaftspolitik in den goldenen Jahren des westlichen Kapitalismus zwischen 1927 bis 1975 bestimmt. Das kippt nun um in eine andere Wirtschaftsdoktrin, die nun die Inflation in erster Linie zu bekämpfen versucht, Vorrang der Geldwertstabilität vor der Beschäftigung, der sogenannte Monetarismus. Das bedeutet Drosselung der staatlichen Investitionstätigkeit, Abzug von Kapital aus der Produktion an die Finanzmärkte. Da Kapital aber auf Dauer an den Finanzmärkten nicht allein verbleiben kann, denn nur in der Produktion werden letztlich Werte geschaffen, musste die Blase, die so entsteht, dadurch, dass viel Kapital in die Zirkulation abfließt und dann dort eben überakkumuliert ist, zu viel ist, platzen und das ist 2007 geschehen. In dieser neuen Phase der kapitalistischen Entwicklung seit 1975 ist eine ganz neue Industrie entstanden. Diese neue Industrie ist die Finanzindustrie. Ich nannte das immer Finanzdienstleistungsindustrie, bis einige kritische Geister mir sagten, das soll ich nicht sagen, denn es würde hier keine Dienste geleistet. Also die Finanzindustrie. Gewiss, Banken, Börsen und Versicherungen hat es immer gegeben, aber Banken, Börsen und Versicherungen waren früher ziemlich kleine Sektoren. Dominant war bis Mitte der 70er Jahre die produzierende Industrie. So wie es in jeder Stadt ein paar Ärzte, Apotheker, Richter und Pfarrer gab, so gab es eben auch ein Bankier. Und die Börsianer waren ebenfalls nur eine kleine Menschengruppe in den Hauptstädten. Heute ist die Finanzindustrie eine Branche mit Millionen Beschäftigten. Diese Finanzindustrie ist in den vergangenen 30 Jahren schneller gewachsen als alle anderen Wirtschaftszweige. Die Aktionäre und Manager dieser Branche, die Vorstandsvorsitzenden der großen Banken und Versicherungen und die Leiter der international auftretenden Fonds, die es vorher gar nicht in dieser Weise gab, sie sind diese Aktionäre und Manager dieser neuen Industrie, sind in erster Linie an der Kursentwicklung der Aktien interessiert und verfolgen dabei drei Strategien. Erstens Spekulation durch Ankauf von Aktien bei niedrigem Kurs und deren Verkauf bei hohem Kurs. Zweitens Druck auf die produzierenden Belegschaften durch Ankauf, Zerschlagung, Outsourcing, Weiterverkauf von Unternehmen und Entlassungen, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Lohndämpfung. Und drittens Druck auf den Staat und die öffentlich-rechtlichen Systeme sozialer Sicherung durch Privatisierung, durch Senkung der Steuern und der Leistungen der öffentlichen Hand. Kommen wir dann zu einer ersten Zwischenbilanz meiner bisher angestellten Überlegungen. Diese Zwischenbilanz lautet: Die gegenwärtige Krise hat ihren Ursprung bereits 1975. Sie ist eine permanente, eine endemische Überakkumulationskrise. Zu viel Kapital ist an der falschen Stelle in den Händen der Finanzdienstleistungsindustrie angehäuft werden. Jetzt kann ich von diesem Befund aus noch einmal die Frage vom Anfang aufwerfen: Ist das, was wir haben, dann überhaupt eine Krise? Für Deutschland kann diese Frage, ob wir uns in einer Krise befinden, zurzeit meiner Meinung nach verneint werden. Die Konjunktur ist noch robust, der Arbeitsmarkt ist stabil. Anders sieht es in den Krisenländern Griechenland, Portugal, Spanien, Zypern und wohl auch schon Italien aus. Anders sieht es auch aus in Irland. Es besteht also in Europa ein außenwirtschaftliches Ungleichgewicht. Dieses außenwirtschaftliche Ungleichgewicht ist verursacht durch das Übergewicht Deutschlands innerhalb Europas. Die Bundesrepublik Deutschland ist im Verhältnis zu den Krisenländern zweifellos ein Hochlohnland. Das ist klar. Deshalb haben wir eben doch Versuche einer starken Arbeitsmigration nach Deutschland hin. Arbeitslose Jugendliche kommen aus Spanien hierher. Deutschland ist ein Hochlohnland im Vergleich zu den Krisenländern. Aber in diesem Deutschland sind die Lohnstückkosten langsamer gewachsen als in anderen Ländern. Die Industrie der schwächeren Euro-Länder wird dadurch, dass das Hochlohnland Deutschland zugleich ein Hochproduktivitätsland ist und dass die Löhne hinter der Produktivität zurückbleiben, wird die Industrie dieser schwächeren Euro-Länder dadurch niederkonkurriert oder kann sich gar nicht erst entwickeln. Wenn diese schwächeren europäischen Länder ihre Importe nicht bezahlen können, müssen sie sich verschulden. Es folgt also dem deutschen Warenexport, der Kapitalexport. Im Grunde eine Situation, wie sie vor genau 100 Jahren, wir haben ein Jubiläum, 100 Jahren Rosa Luxemburg in ihrer Schrift über die Akkumulation des Kapitals niedergelegt hat. Wenn die Abnehmerländer in Europa zahlungsunfähig werden, könnte dies auf Dauer die deutschen Exporte behindern. Insofern liegt da auch eine Gefahr. Die bisherigen Kunden in Südeuropa würden ausfallen. Nach wie vor, zu 60%, ist der Euroraum das größte Exportgebiet für die deutsche Industrie. Allerdings geht der europäische Anteil der deutschen Ausfuhren mittlerweile zurück zugunsten von Ländern außerhalb der Eurozone. In diesen Regionen außerhalb der Eurozone, insbesondere Asien, wird der deutsche Export durch die Tatsache begünstigt, dass der Euro aufgrund der Finanzkrise mehrerer europäischer Länder schwächer bewertet wird, als es sonst der Fall wäre. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt zu erklären. Am Anfang habe ich gesagt, ja, also der Euro ist ja nun stabil im Verhältnis zum Dollar, wertet sogar auf im Verhältnis zum Dollar. Aber hätten wir nicht sozusagen, bitte schön in Anführungsstrichen, diesen Klotz der schwachen Ökonomien in Südeuropa am Bein, dann wäre der Euro noch stärker. Es wird also durch die südeuropäische Krise wird der Euro gedämpft. Das bedeutet aber, dass die deutschen Exportchancen in Gebiete außerhalb des Euroraums besser sind als wenn es wäre, sie wären, wenn er noch stärker wäre. Der Euro stürzt also, wie bereits festgestellt, zwar im Verhältnis zu Dollar und Yen nicht ab, aber ohne die aktuellen Schwierigkeiten wäre er stärker. Seine relative Schwäche ist gut für die deutsche Ausfuhr aus europäischen Ländern. Insofern ist die Exportindustrie der Bundesrepublik in Bezug auf diese Regionen außerhalb des Eurobereichs eine Krisengewinnerin. Es kann vermutet werden, dass die deutsche Exportindustrie nur ein relatives Interesse an der Beseitigung des außenwirtschaftlichen Ungleichgewichts hat. Letzteres, das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht, ist der Finanzindustrie, und hier haben wir dann doch zu unterscheiden zwischen der produzierenden Industrie und der Finanzindustrie, das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht ist der Finanzindustrie nur insofern nicht gleichgültig, als sie fürchten muss, ihre Außenstände nicht mehr hereinholen zu können. Wenn das so ist, stellt sich die Frage, ob am Ende, also wir sprechen von einer krisenhaften Situation in Südeuropa, einer robusten Situation hier in Deutschland, wobei sich allenfalls Exportprobleme stellen könnten, aber das wäre dann doch ein Zeichen wieder deutscher Stärke. Wenn das so ist, stellt sich folgende Frage, ist am Ende in Deutschland, am Ende sogar alles in Ordnung? Das war Thema nun auch des Wahlkampfes der CDU. Müssen sich deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigentlich die Sorgen der Krisenländer machen? Geht uns das eigentlich überhaupt was an? Es wird doch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland geringer ist als im sonstigen Europa. Dann hätten wir also eine gespaltene Situation, aber die Deutschen braucht das eigentlich nicht zu jucken. Und das ist, glaube ich, auch die gegenwärtige Stimmung, wenn ich das so recht sehe. Es ist ganz schwer, glaube ich, gegen diese gegenwärtige Stimmung anzureden. Allerdings sollte man doch diese etwas bräsige Stimmung, dass man sagt, ja, was gehen uns die Sorgen der anderen an, vielleicht mit einigen Tatsachen dann doch konfrontieren. Und diese Tatsachen haben vor allem mit der Situation der deutschen Lohn- und Gehaltsabhängigen zu tun. Die deutschen Lohn- und Gehaltsabhängigen haben in den vergangenen Jahren immerhin auch auf hohem Niveau, gebe ich ja zu, aber Opfer gebracht. Erstens lässt sich feststellen, ein jahrelanges Zurückbleiben der Löhne hinter der Produktivität, hinter dem allgemeinen Wachstum und auch hinter den Gewinnen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Ungleichgewicht in Europa zwischen Deutschland und den anderen Staaten, sondern wir haben auch ein Ungleichgewicht im Verhältnis von Kapital und Arbeit. Zweitens haben wir doch längere Zeit eine Lohndämpfung gehabt. Drittens Entstehung eines Niedriglohnsektors. Viertens hat sich in den vergangenen 15 Jahren, so würde man sagen müssen, nämlich seit der rot-grünen Koalition, ein Niedriglohnsektor herausgebildet. Fünftens wachsende Instabilität der Arbeitsplätze. Die Mehrzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze, auch derer, auf die jetzt immer wieder hingewiesen wird, dass sie neu entstehen, die Mehrzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze ist befristet. Und wir haben auch eine Zunahme von relativer Armut. Ich sage von relativer Armut, weil man dann eben nicht vergleichen darf, also was ist Armut in Deutschland, was mit Armut in Griechenland, sondern wenn man sagt, armutsgefährdend ist man, wenn man weniger als 50% des sogenannten Medians verdient, muss man sagen, dass Armut an diesem Maßstab gemessen zugenommen hat. Ein Viertel der Beschäftigten in der Bundesrepublik bekommt zurzeit einen Stundenlohn von nur 4 bis 7 Euro. Das macht dann auch die Brisanz der Auseinandersetzung um den Mindestlohn deutlich. Deutschland ist heute in Europa das Land mit dem größten Niedriglohnsektor. In keinem Land in Europa ist der Anteil der Frauen in diesem Bereich des Niedriglohnsektors so hoch wie in Deutschland. Vom Jahr 2000 bis 2010 sind im Niedriglohnsektor die Einkommen um 21% gesunken. Nächstens, wir haben eine Ausdünnung der öffentlichen Infrastruktur. Ich glaube, in Wuppertal kann man wieder einiges von erzählen. Wir haben eine Ungleichheit in der Verteilung des Reichtums. Fast jede sechste Person in Deutschland ist in dem von mir eben beschriebenen Sinn Armut. In der gleichen Zeit, in der die Armut zunimmt, stiegen die Einkommen aus Gewinn und Vermögen um 26%. Die oberen 10% der Bevölkerung haben 60% des Vermögens, die unteren 50% haben keines. Es gibt den sogenannten Gini-Koeffizienten, Gini geschrieben, der Gini-Koeffizient, benannt nach dem italienischen Statistiker Corrado Gini, misst die soziale Gleichheit und Ungleichheit in einem im jeweiligen Land. Der Koeffizient 0 bedeutet völlige Gleichheit, 1 bedeutet völlige Ungleichheit. Deutschland hat auf dieser Skala den Wert von 0,29. Das klingt nicht sehr dramatisch, etwa angesichts der USA, die den Koeffizient 0,38 haben. Auch wenn Dänemark und Schweden, Dänemark mit 0,22 und Schweden mit 0,24 niedriger liegen. Wichtig ist aber die Entwicklungstendenz in der Entwicklung, die Tendenz in der Entwicklung von Ungleichheit. 1985 hatte der Gini-Koeffizient für Deutschland noch 0,25 betragen, ist also gestiegen auf 0,29. Hauptursache für seinen Anstieg ist die von mir schon genannte Dämpfung der Löhne. Und parallel zur wachsenden Ungleichheit im ökonomisch mächtigsten Land der USA entwickelt sich das Ungleichgewicht in Europa. Es geht also, wenn ich von Armut spreche, geht es nicht um absolute Not, sondern es geht um ein wachsendes Ungleichgewicht in der Bundesrepublik, das aber die Ursache dann auch für ein wachsendes Ungleichgewicht in Europa ist. Muss man nun allerdings eine parteipolitische Fußnote machen. Ich sage also, seit 1995 hat die Ungleichheit zugenommen. Jetzt gibt es das sogenannte sozialökonomische Panel, einige kennen das vielleicht, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die erforschen solche Prozesse ständig und haben nun allerdings festgestellt, dass die Ungleichheit in der Bundesrepublik besonders schnell gewachsen ist und steil gewachsen ist in den Jahren 1998 bis 2006. Insbesondere in den Jahren 1998 bis 2005 in der Herrschaft der rot-grünen Koalition. Seit 2006 unter der Kanzlerin Merkel ist das wieder etwas gedämpft worden. Ich weiß auch nicht, wie ich das interpretieren soll, nicht? Also unter der rot-grünen Koalition ist die Ungleichheit rasant gestiegen. Unter der großen Koalition aus SPD und SPD, aber auch in der schwarz-gelben Koalition, ist tatsächlich die Ungleichheit wieder, die Zunahme der Ungleichheit gedämpft worden. Ja, ich weiß auch nicht, wie man es interpretieren soll. So sind einfach die Zahlen, nicht? Würde vielleicht bedeuten, dass wir unsere Vorstellung von linker und rechter Regierung ein bisschen modifizieren oder vielleicht sagen, es ist eigentlich uns ziemlich egal, wer regiert. Nicht? Ich glaube, und alles dies, der Kern dieser Ungleichverhältnisse, ist nun tatsächlich das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, wobei auf der Seite der Arbeit natürlich auch die Bezieher von Transfereinkommen mitgerechnet werden müssen, also diese Menschen, die gar kein Arbeitseinkommen mehr haben, die rechne ich auch zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dazu. Wir können also feststellen, dass durch die Differenz zwischen Steigerung der Arbeitsproduktivität, Nachhinken der Lohnentwicklung, die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch Transferbezieherinnen unter ihren Verhältnissen leben. Das heißt, der Verteilungsspielraum ist nicht ausgeschöpft. Das bedeutet dann, dass immer mehr Kapital akkumuliert und in den Transferkassen und den Lohnkassen weniger Geld sich vorfindet. Die Propaganda von Regierung, Unternehmern und veröffentlichter Meinung behauptet das Gegenteil, aber das sind einfach hier die Tatsachen. Dadurch, dass die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter ihren Verhältnissen leben, wird das, wie ich habe es schon ein paar Mal gesagt, weil es, glaube ich, die zentrale Aussage ist, das europäische Ungleichgewicht mit verursacht. Wer das europäische Ungleichgewicht beseitigen will, muss ein Interesse daran haben, dass das innerdeutsche Ungleichgewicht bei der Verteilung beseitigt wird. Das heißt, wer eintritt für die Beseitigung des innerdeutschen Ungleichgewichts, tut auch etwas für das wirtschaftliche Gleichgewicht in Europa. Damit wäre ich dann nach dieser Bestandsaufnahme allerdings schon bei der nächsten Frage. Was wäre, wenn das so ist, dass man sagt, dass das Ungleichgewicht in Deutschland muss aufgehoben werden, um das europäische Ungleichgewicht zu beseitigen. Was wären dann die Alternativen? Was wäre zu tun? Um das zu sagen, sollte man sich an die Faustregel halten, Geld, das zurzeit an der falschen Stelle sitzt, muss an die richtige Stelle umgeschichtet werden. Das ist die Frage, wo ist die richtige Stelle? Antwort auf jeden Fall, nicht länger an den Finanzmärkten, nicht länger bei Banken, Fonds und Versicherungen sowie im Vermögensportfolio reicher Leute, sondern in der Produktion, insbesondere in der Produktion auf dem Binnenmarkt und in der öffentlichen Infrastruktur. Nochmal, Produktion sollte nicht in erster Linie für den Weltmarkt, sondern für den Binnenmarkt erfolgen. Und von diesem Zentralbefund, von dieser zentralen These aus, hätte man dann Reformmöglichkeiten meiner Meinung nach auf mehreren Feldern. Das erste Feld wäre der Finanzsektor, Beschaffenheit der Finanzindustrie. Das zweite Feld wären die öffentlichen Haushalte, das ist davon zu trennen. Das dritte Feld wäre dann die Lohnentwicklung. Das vierte Feld wäre die Europapolitik und das fünfte wäre die allgemeine Gesellschaftspolitik. Diese fünf Punkte will ich dann abgreifen. Der erste Punkt also der Finanzsektor. Es ist offensichtlich dringend notwendig, eine Reform des Finanzsektors. Zurzeit wird nicht mehr viel darüber geredet, auch dafür lesen wir jeden Tag irgendwelche Skandalgeschichten, was mit der Deutschen Bank passiert und wer da wieder von Karte gezerrt wird. Das sind so diese Oberflächenkräuselungen, die, ja gut, da kann man sich drüber aufregen, aber wichtiger ist, dass da offensichtlich ein starker Finanzbedarf im Finanzsektor, starker Reformbedarf im Finanzsektor besteht. Es wird ja neuerdings seit ungefähr 2 Jahren fast einhellig eine Regulierung der Finanzmärkte gefordert. Das klingt gut und schön, aber man soll sich vorher darüber verständigen, was denn unter Regulierung des Finanzmarkts verstanden wird. Ich schlage überhaupt vor, dass bei all diesen Wortblasen, die wir haben, die oft auch ziemlich reformfreudig klingen, man fragt, ja, was ist denn damit eigentlich gemeint? Meiner Meinung nach lässt sich alles diese komplizierte Reden über die Regulierung der Finanzmärkte in eine zentrale Forderung fassen. Und dies ist schmerzhaft für ganz bestimmte Leute, denn diese Forderung bedeutet letzten Endes die Notwendigkeit einer Verkleinerung der Finanzindustrie. Die Finanzindustrie ist zu groß geworden und richtet in ihrer jetzigen Dimension mehr Schaden an, als sie Nutzen stiftet. Die bisherigen Krisengipfel, die wir nun haben, in großer Reihenfolge seit 2011, dienten fast ausschließlich dem Zweck, Banken zu retten, die sich verzockt hatten oder die notwendigen Abschreibungen, die sie ja machen müssen, wenn sie ihr Geld nicht mehr kriegen, so gering wie möglich zu halten. Es gibt mittlerweile, und das gehört zu diesen vielen komplizierten Instrumenten, die uns gezeigt werden, eine europäische Richtlinie zur Regulierung von Hedgefonds und Private Equity Fonds, die bis Ende dieses Jahres dann auch verwirklicht werden soll. Aber auch das sind vielleicht nur Maßnahmen, die den wirklich tiefen Schnitt, nämlich die Verkleinerung der Finanzindustrie, nur noch hinauszögern oder sogar vereiteln sollen. Private Equity Fonds und Hedgefonds, also die sogenannten Heuschrecken, wie Müntefering sie 2005 schon genannt hat, sind in Deutschland erst 2003 erlaubt worden. Vorher gab es die gar nicht. Erlaubt worden natürlich, ich meine, durch eine rot-grüne Koalition. Das ist halt so. Man kann zum Beispiel diese Hedgefonds und diese Private Equity Fonds auch wieder verbieten, was sie ja vorher waren. Diesmal allerdings am besten im ganzen Euroraum. Es kann dagegen eingewandt werden, dass der Verbot eines Gewerbes, in diesem Fall von Hedgefonds und Private Equity Fonds, eigentlich ein solches Verbot nicht zu einer freien Marktwirtschaft passt. In einer freien Marktwirtschaft soll ja eigentlich alles erlaubt sein. Das kann man machen, nicht? Aber wenn man sagt, gut, es ist alles erlaubt, also auch Private Equity Fonds und große Spekulationen von Banken, dann passt es zu einer freien Marktwirtschaft nicht, dass der Staat für Verluste, die im Rahmen dieser grenzenlosen Freiheit entstehen, dann auch wieder einspringt. Wenn schon freie Marktwirtschaft, dann auch richtig, dann müssen die auch pleite gehen dürfen. Nötig ist also realer Verzicht, und das wäre der erste Schritt zum Schrumpfen dieses Finanzsektors, nötig ist der reale Verzicht der Geschäftsbanken auf Außenstände verschuldeter Staaten, also ein endgültiger Schuldenschnitt. Wir haben viele kleine Schuldenschnittchen, das ist bekannt, aber diese kleinen Schuldenschnittchen sind ja eigentlich nichts, was den Banken auferlegt worden ist. Wenn sie sich verzockt haben und die Schulden nicht zahlen können, dann verlieren sie halt ihr Geld, nicht? Und da kann man anschließend nur sagen, das nennen wir einen Schuldenschnitt. Aber die bisherigen Schuldenschnitte war ja dann immer der Versuch der staatlichen Instanzen, den Schuldenschnitt möglichst klein zu halten. Demgegenüber würde ich festhalten, dass es richtig war, dass die USA 2008 die Lehman Bank in die Insolvenz haben gehen lassen. Die bisherigen deutschen und europäischen Rettungsmaßnahmen waren Belohnungen für verantwortungslose Kreditvergabe. Wer Gewinne machen will, muss eben auch das Risiko tragen. Wenn die Banken ihre Kredite, die sie fahrlässig vergeben haben, tatsächlich abschreiben müssen, wird das zu einer Schrumpfung der Finanzdienstleistungsbranche führen und es würde, wenn es konsequent durchgesetzt würde, zu einer Beschränkung der Finanzbranche auf die Funktionen, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken heute schon haben, führen. Das wäre meiner Meinung nach gut und nicht schlecht. Die private Finanzindustrie muss schrumpfen. An dieser Stelle kommt in der Regel der Einwand, was ist denn mit den systemrelevanten Banken? Soweit da und dort eine Bank aufgefangen werden muss, wenn Sparguthaben und Pensionskassen betroffen sind, sollte dies meiner Meinung nach nur bei dauerhafter Überschreibung ihrer Aktien in Höhe der Refinanzierungsmittel an die Staaten, Gemeinden und andere öffentliche Hände der EU, die dadurch Eigentümer dieser Institute wären, geschehen. Das wäre dann tatsächlich eine Teilsozialisierung des Kreditwesens. Es gäbe dann letzten Endes, wenn dieser Kurs wirklich konsequent verfolgt würde, keine Geschäftsbanken mehr, nur noch Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Auch das wäre, wie die Schrumpfung des Sektors insgesamt, meiner Meinung nach gut und nicht schlecht. Hier im Kreditgewerbe stellt sich merkwürdigerweise gegenwärtig etwas, was man eigentlich vor 10 Jahren noch für völlig aussichtslos gehalten hätte, nämlich tatsächlich die Eignungsfrage. Eignungsfrage stellt sich im Bankensektor. Bis 2001 galt die Gewährträgerhaftung für Sparkassen und Landesbanken. Also das heißt, sie konnten nicht pleite gehen, weil sie von kommunalen Institutionen gestützt wurde. Diese Gewährträgerhaftung für Sparkassen und Landesbanken ist von Genossenschafts- und Geschäftsbanken bekämpft worden als Verzerrung des Wettbewerbs. Vor allem die großen Geschäftsbanken setzen die Abschaffung der Gewährträgerhaftung durch, die bis 2015 voll wirksam werden wird durch. Dieselben Geschäftsbanken, die also den Sparkassen verboten haben, sich stützen zu lassen durch die Kommunen, haben aber selbst ab 2008 ständige staatliche Gewährträgerhaftung für sich selbst erreicht. Denn die Bankenrettungspakete sind ja nichts anderes als staatliche Gewährträgerhaftung für große Bankkonzerne. Meiner Meinung nach muss dieser Kurs umgekehrt werden. Wiedereinführung der öffentlichen Gewährträgerhaftung für Sparkassen, meiner Meinung nach allerdings dann unter Erweiterung auf Genossenschaftsbanken. Das ist ja nun wirklich, diese Gewährträgerhaftung konnte deshalb gekippt werden, weil die Genossenschaftsbanken in Wahrnehmung ihrer Interessen praktisch dann sich mit den großen Geschäftsbanken gemein gemacht haben und auf lokaler Ebene gegen die Sparkassen agitiert haben. Das kann man aus der Interessenlage der Genossenschaftsbanken verstehen. Wiedereinführung der öffentlichen Gewährträgerhaftung für Sparkassen sollte nun allerdings dann auch für die Genossenschaftsbanken gelten. Dann hätten wir eine Schrumpfung des Finanzsektors und hätten dann auch tatsächlich letzten Endes eine Sozialisierung des Finanzsektors. Soviel zum ersten Punkt, soviel zum Finanzsektor. Es müssen dann noch auf anderen Feldern weitere Reformmaßnahmen kommen. Dazu gehören nun die öffentlichen Finanzen. Die öffentlichen Finanzen müssen tatsächlich reformiert werden, das wissen alle. Aber wie? Auch da haben wir, wie in der Ausnutzung der dritten industriellen Revolution, mehrere Wege. Ein Weg, den ich für falsch halte, ist die Schuldenbremse. Das bedeutet einfach, dass die Ausgaben gedämpft werden sollen. Eine andere Art und Weise, nun die öffentlichen Haushalte zu sanieren, würde bedeuten, dass nicht die Ausgabenseite betont wird, sondern die Einnahmenseite. Das würde allerdings bedeuten, und da sehen wir für das, was ich jetzt vortrage, wenig Chancen, wenn man sieht, was aus dem Steuerwahlkampf der SPD und den Grünen geworden ist. Aber Sie haben es ja mal gesagt, im Wahlkampf wird ja manchmal die Wahrheit gesagt, nicht? Und in diesem Wahlkampf wurde eben nicht nur von der Linken, sondern von den Grünen und der SPD klargemacht, dass notwendig wäre eine Verbesserung der Einnahmeseite der staatlichen Haushalte, nicht eine Veränderung der Ausgabenseite. Das würde bedeuten, eine neue Steuerpolitik mit steiler Progression. Das würde dann bedeuten, dass Mittel, die bisher in der Spekulation landeten, abgeschöpft werden könnten. Dazu würde auch gehören eine Finanztransaktionssteuer, Vermögensteuer, eine wirkliche Erbschaftssteuer. Das wäre nun tatsächlich die Umkehrung der Politik der Schuldenbremse. Das würde bedeuten, dass die öffentlichen Haushalte keine Schulden mehr aufnehmen müssen, wenn ihre Einnahmeseite verbessert wird. Mit den Mitteln, die so erzielt werden würden, das wäre die tatsächliche Sanierung der öffentlichen Haushalte, könnte dann die öffentliche Infrastruktur ausgebaut werden. Notwendig wäre auch eine Entprivatisierung der Systeme der sozialen Sicherung, die ja nun auch wieder eigentlich ja, schon nicht unter Helmut Kohl, sondern eigentlich dann doch ja, mit Riester und Schröder nicht wahr, und Clement tatsächlich teilprivatisiert worden sind. Am Ende müsste dann wahrscheinlich stehen, eine Bürgerversicherung für Gesundheit, Rente, Arbeitslosigkeit und Pflege bei progressiver Einzahlung nach Einkommen und Vermögen. Versicherungspflichtig wären dann nicht nur Lohnabhängige und Angestellte, sondern auch Beamte, Selbstständige, Bezieher von Mieten, Zinsen, Gewinnen. Alle müssten gemäß ihrer finanziellen Leistungsfähigkeiten zu Beiträgen herangezogen werden und würden Leistungen nicht proportional zu ihren Einzahlungen, sondern nach ihrem Bedarf erhalten. Die Einkommen sind ungleich, also müssen auch die Menschen ungleich zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme herangezogen werden. Jeder Mensch aber, egal ob arm oder reich, hat nur zwei Hüften und braucht äußerstenfalls zwei künstliche Hüften. Der Betrag ist also für reich und arm gleich, aber die Einzahlung müsste ungleich sein. Das ist natürlich eine Umverteilung von oben nach unten, ja, aber Umverteilung findet sowieso statt, nicht? Also die Differenz zwischen Produktivitätsentwicklung und Lohnentwicklung ist auch eine Umverteilung, nämlich eine Umverteilung von unten nach oben. Also wenn man schon für Umverteilung ist, können wir auch noch einfach sich mal über die Richtung dieser Umverteilung unterhalten. Der dritte Reformbereich betrifft die Entwicklung der Einkommen und dabei zentral die Entwicklung der Löhne. Auch da haben wir eine gespaltene Entwicklung in den letzten 10 Jahren gehabt. Also wir haben ein deutliches Nachhinken der Löhne hinter der Produktivität gehabt. Wir haben im Metallbereich, das muss man sagen, in beiden letzten Tarifrunden 2012 und 2013 tatsächlich zum ersten Mal wieder Versuche gehabt, den Verteilungsspielraum, der sich aus höherem Wachstum ergibt, auszuschöpfen. Insofern wären die beiden Metallrunden von 2012, 2013 eine Entwicklung in die richtige Richtung gewesen, aber nur in einem allerdings wichtigen Bereich, nämlich nur im Bereich der Metallindustrie, im öffentlichen Dienst und in der Dienstleistungsbranche ist das noch nicht der Fall. Also es müsste tatsächlich das Kernproblem angepackt werden, der Entwicklung des Verhältnisses zwischen Produktivität einerseits und Lohnentwicklung. Zumindest in langfristiger Perspektive sollte meiner Meinung nach auch wieder über die Entwicklung der Arbeitszeit nachgedacht werden. Und das ist eine Sache, über die gar nicht mehr nachgedacht wird oder jedenfalls nicht massenwirksam und breit öffentlich nachgedacht wird. Schon im Mai 2011 haben hierzu die Professoren Heinz J. Bontrup und Mosin Masarrat interessante Berechnungen vorgelegt. Sie haben festgestellt, dass in der Bundesrepublik nunmehr schon seit Jahrzehnten, und das ist Ihnen jetzt nichts Neues, weil ich Ihnen das vor einer halben Stunde schon erzählt habe, aber das habe ich nur von Masarrat und Bontrup, dass in der Bundesrepublik nunmehr schon seit Jahrzehnten die Arbeitsproduktivität schneller zunimmt als das Wirtschaftswachstum. Das klingt zunächst paradox, da stärkere Arbeitsproduktivität ja zu mehr Wachstum führen muss. Wie entsteht also dann die Lücke? Antwort: dadurch, dass das Arbeitskräfteangebot nicht voll ausgeschöpft wird. Wenn die einzelne Arbeitskraft eine höhere Arbeitsproduktivität hat, erhöht sich natürlich dann die Masse der ausgestoßenen Güter. Wenn aber das Arbeitskraftangebot nicht voll ausgenutzt wird, wenn also nicht jede einzelne Arbeitskraft produktiver werden kann, weil sie zum Beispiel nicht beschäftigt ist, dann wird diese Entwicklung wieder gebremst. Dadurch, dass das Arbeitskräfteangebot nach wie vor trotz verbesserter Beschäftigungslage in der letzten Zeit nicht voll ausgeschöpft wird, entsteht diese Lücke. Die Rationalisierung wird vor allem dazu genutzt, Arbeitskräfte einzusparen oder nicht im entsprechenden Maße, wie sie zur Verfügung stehen, einzusetzen durch Arbeitslosigkeit und Teilarbeit. Arbeitslose produzieren nicht und konsumieren weniger, also fehlt es an Binnennachfrage und an Wachstum. Und der Export allein kann das offensichtlich nicht ausgleichen. Addiert man die Zeit, die gegenwärtig in normalen Vollstellen gearbeitet wird, wenn man die zu den Teilzeitstellen addiert und zu den Arbeitslosen, ja, die dann nun mit Null zu Buche schlagen, dann stellen wir fest, dass die reale durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der Bundesrepublik heute weniger als 30,1 Stunden beträgt. Die reale. Also wenn einer arbeitet 40 Stunden, der andere 35, der andere 0, dass das ausgedehnt auf eine entsprechende Menge von Menschen kommt und das haben Wasserrad und Bontrup ausgerechnet, wird tatsächlich pro Person nur 30,1 Stunden pro Woche gearbeitet. Nur ist diese Durchschnittsarbeitszeit ungleich verteilt. Die einen, wie gesagt, arbeiten 40 Stunden und mehr, andere 0. Bontrup und Wasserrad schlagen stattdessen vor, Kürzung der wöchentlichen Arbeitszeit der heute vollbeschäftigten auf 30 Stunden. Das würde einfach bedeuten, Fortsetzung des Wegs, wie er einmal zwischen 1976 und 1984 bzw. 1995 eingeschlagen worden ist. Das könne, so schlagen sie vor, in Form einer Viertageswoche umgesetzt werden, aber auch viele andere Formen fester oder flexibler Verteilung der Arbeitszeit über die Woche, den Monat, das Jahr sind denkbar. Das wäre nun eine sehr drastische Reformmaßnahme, die allerdings dann doch ziemlich viele Probleme lösen könnte. Sie geben auch zu, dass sie tatsächlich den Übergang zur 30-Stunden-Woche nicht die volle Arbeitslosigkeit abgesaugt werden kann. Man käme dann nicht mehr auf die Arbeitslosenquote von 0,7% aus dem Jahr 1972 oder 1961. Es bliebe ein Rest und da sind sie allerdings der Ansicht, dass der öffentliche Beschäftigungssektor ausgebaut werden sollte. Und dann stellt sich dann wieder die Frage der Finanzierung. Und bei der Frage der Finanzierung müssten wir dann wieder rückkoppeln zu der von mir vorhin genannten Reform der Einnahmepolitik der öffentlichen Hände. Problem ist, dass dieses sogenannte Manifest von Bontrup und Wasserrad aus dem Jahr 2011 fast weitgehend resonanzlos verhallt ist. Fast weitlos. Hat kein Mensch darüber geredet. In einigen Dingen Blätter ist verbreitet worden. Wir haben zur Unterstützung der letzten Tarifrunde in der Metallindustrie haben wir so vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr nochmal eine Diskussion gehabt darüber. Es ist ein bisschen breiter diskutiert worden als vor zwei Jahren. Aber es ist resonanzlos verhallt. Und dass es resonanzlos verhallt ist, hat auch etwas mit dem Zustand der Gewerkschaften zu tun. Insbesondere die beiden großen Industriegewerkschaften, IG Chemie und IG Metall, haben das nicht unterstützt. Ich habe das auch mit Leuten aus der IG Metall diskutiert, die sagten, wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben nominell die 35-Stunden-Woche, aber wir haben sehr viele, das gilt zum großen Teil nicht mehr. Es wird zu Überstunden aufgefordert, es gibt auch unbezahlte Mehrarbeit über die 35-Stunden-Woche hinaus, durch die Androhung von Abwanderung von Arbeitsplätzen. Wir kämpfen, sagten wir, diese Funktionäre der IG Metall, zurzeit darum, dass wir auch zu 35 Stunden wieder zurückfinden. Und deshalb sei es illusorisch, jetzt über eine 30-Stunden-Woche zu reden. Das muss man zur Kenntnis nehmen, ist aber dann auch wieder Ausdruck eines Ungleichgewichts im Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit, wenn eine so starke Gewerkschaft wie die IG Metall selbst gezwungen ist, offensichtlich so defensiv zu argumentieren. Und wenn ich jetzt sage, ja, es ist hier, jetzt wird gedroht mit der Auswanderung von Arbeitsplätzen, wenn man sich auch nur eine 35-Stunden-Woche hält oder wenn man sie unterschreiben würde, müsste dann allerdings als nächstes geredet werden über den nächsten Reformkomplex, nämlich die europäische Politik. Denn gegen alle diese Reformmaßnahmen, die ich hier vorgeschlagen habe, in den ersten drei Punkten, wird ja dann immer doch eingewendet, das gehe nicht mehr, und damit haben wir auch das Thema von Attac, die Globalisierung stehe solchen Maßnahmen, die ja zunächst nur von mir für die Bundesrepublik vorgeschlagen werden, weil ich sage, das ist das stärkste europäische Land. Im stärksten europäischen Land ist ein inneres Ungleichgewicht. Dieses innere Ungleichgewicht transportiert sich auf die europäische Ebene, also müssen wir in Deutschland reformieren. Das ist schwierig, weil viele Menschen auch noch zufrieden sind mit jetzigem Zustand. Sie sind unzufrieden mit dem europäischen Ungleichgewicht. Also müssten sie eigentlich in eigenen Sachen unzufrieden sein. Demgegen wird immer entgegnet, das geht nicht. Du kannst dich reformieren in diesen drei von mir genannten Punkten, also Finanzwirtschaft, Steuerpolitik und Lohnpolitik, weil Deutschland nun weltweit verflochten ist und weil die Globalisierung dem gegenübersteht. Es wird argumentiert, Deutschland und Europa stünden im weltweiten Standortwettbewerb und da müsse man eben Lohnstückkosten, Lohnnebenkosten und Steuern relativ niedrig halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und die Arbeitszeit sei eben auch, ebenso wie die Steuern, ein Faktor im Standortwettbewerb, zum Beispiel in der Konkurrenz mit Asien. Das ist ein Argument, das immer einem entgegengehalten wird, wenn man so argumentiert, wie ich es eben versucht habe. Und deshalb müssen wir uns nun tatsächlich auch mit diesem Argument der Globalisierung befassen und dann auch mit Europa selbst. Europa ist ein großer und leistungsfähiger Wirtschaftsraum. Seine Technologie ist konkurrenzlos, mit Ausnahme der USA, die aber ihrerseits ja auch schon wieder in einem Konkurrenznachteil im Verhältnis zu Europa stehen. In diesem großen Wirtschaftsraum Europa wäre eine Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitik, wie vorstehend skizziert, möglich. Und damit würden wir allerdings den Rahmen von Reformmaßnahmen in Deutschland überschreiten. Es gibt ja seit Jahren schon den Versuch einer Vereinheitlichung der europäischen Wirtschaftspolitik mit dem Fiskalpakt. Der Fiskalpakt, die Übertragung der deutschen Schuldenbremse auf die Nachbarländer, ist ein Versuch der Verallgemeinerung, der Vereinheitlichung der europäischen Wirtschaftspolitik, nämlich der Verallgemeinerung der deutschen Schuldenbremse. Diese Verallgemeinerung der deutschen Schuldenbremse wird wahrscheinlich in den anderen europäischen Ländern zu weit schlimmeren Folgen führen als bei uns in der Bundesrepublik. Es wird dort zu einer weiteren Verödung der Infrastruktur und der Drosselung der Nachfrage und zu Arbeitsplatzabbau führen. Also müsste man sagen, diese Vereinheitlichung der europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik durch Schuldenbremse folgt erst einmal dem allgemeinen Desiderat. Der Verallgemeinerung ist offensichtlich die falsche Art der Verallgemeinerung. Wie sähe aus meiner Sicht eine Vereinheitlichung in die Gegenrichtung aus, in eine aus meiner Sicht positive Richtung? Es wird hier immer wieder eine Ankurbelung der europäischen Wirtschaft durch expansive Ausgabenpolitik empfohlen. Das ist sozusagen die linke Variante, nicht gegen die Schuldenbremse. Das ist dann so, dass man sagt, ja, die Schuldenbremse muss weg, also wir müssen dann eine expansive Ausgabenpolitik empfehlen. Aber da muss man auch wieder genau ins Kleingedruckte gucken. Bevor man sagt, na Gott sei Dank, jetzt sagt endlich mal jemand, wir sollen jetzt nicht sparen, sondern wir sollen mehr ausgeben, sollte man sich doch die Sache etwas genauer ansehen, ist nämlich dann zu fragen, wie soll denn eine expansive Ausgabenpolitik finanziert werden. Das Problem liegt eben daran, wenn man eine Ausgabenpolitik ansetzt, gerät man immer in Irrwege. Entweder man sagt, es wird gespart für Schuldenbremse, da haben wir die absehbaren Folgen. Dann gibt es die große Erlösung, dass man sagt, nein, es soll nicht gespart werden. Man soll eine expansive Ausgabenpolitik der öffentlichen Hände machen. Das gibt es schon aus den USA, wird diese Forderung erhoben, von dem Nobelpreisträger Krugman wird diese Forderung erhoben, auch von dem Milliardär Soros, die sagen, die Deutschen sollen nicht mehr sparen, sollen ausgeben. Ja gut, also dann ist die Frage, wie ist denn nun eine solche expansive Ausgabenpolitik zu finanzieren? Das wäre ja dann, wenn die Einnahmeseite so bleibt, wie sie ist, nur durch neue Schulden möglich. Neue Schulden können aber, das finde ich auch, nicht die Allzeitlösung sein. Also da könnte man sogar mit Herrn Seehofer übereinstimmen. Verschuldung der öffentlichen Hände ist tatsächlich nur in zwei Fällen sinnvoll. Erstens für die Vorfinanzierung von Investitionen, wobei die Schulden aber anschließend durch Steuern wieder getilgt werden müssen. Und damit sind wir wieder, und das ist das A und O eben, bei der Einnahmenseite. Zweitens sind Schulden geboten in einer aktuellen Wirtschaftskrise, das haben wir dann 2008 gehabt. Auch da muss anschließend 2008, 2009, auch da muss anschließend durch Steuern wieder die Schuld getilgt werden. Ein Nein zur Schuldenbremse und zum Fiskalpakt, wie sie von Linken vorgetragen wird, ist einerseits berechtigt, andererseits zu wenig. Nötig wäre aus meiner Sicht eine Schuldenbremse tatsächlich, aber eine Schuldenbremse plus in Deutschland und ein Fiskalpakt plus in Europa. Gemeint ist damit eine solche Anhebung der Einnahmen der öffentlichen Hände, dass sie tatsächlich in der Regel keine Schulden mehr machen müssen. Das wäre die beste und ist aus meiner Sicht auch die einzig sinnvolle Schuldenbremse. Vorbild kann das Steuersystem nach wie vor, obwohl da auch einiges bröckelt, Vorbild kann das Steuersystem der skandinavischen Länder sein, die ja nicht zufällig außerhalb der Eurozone geblieben sind. Allerdings ist auch dort, wie gesagt, nicht alles Gold, was glänzt. So wurde in Schweden und Finnland kürzlich die Vermögensteuer abgeschafft. Aber immerhin haben wir dort in den skandinavischen Ländern und im baltischen Finnland tatsächlich immer noch eine vergleichsweise offensive Einnahmepolitik. Und auf der Basis dieser offensiven Einnahmepolitik haben sie dann auch eine Chance. Und das sind innerhalb der EU natürlich die Finnen besonders offensiv und besonders hart. Aufgrund dieser offensiven Einnahmepolitik kann man dann allerdings auch dann gegen eine allgemeine Verschuldung zu sein. So viel zur angeblichen Unmöglichkeit einer neuen Politik angesichts der Globalisierung. Wir haben einen großen, mächtigen Wirtschaftsraum, eine Reformpolitik mit veränderter Einnahmepolitik und mit mehr Gleichheit wäre tatsächlich dann eine Möglichkeit, die Eurokrise und alle die Folgenkrisen, über die wir gesprochen haben, zu beheben. Gegenwärtig wird das nicht diskutiert. Zurzeit steht als angeblich einzige Alternative die Entscheidung zwischen einer Schuldenunion und einer Sparunion. Schuldenunion, das ist das, also was Bofinger, Habermas und Nieder-Rümeling vorschlagen, und die Sparunion, und das ist die praktische Politik der EU, insbesondere der Bundesrepublik. Meines Erachtens sind beide, die angeblich linke Lösung mit Eurobonds und solchen Dingen und dann eben die rechte Lösung, sind beide gleichermaßen verwerflich. Es gibt eine dritte Möglichkeit, die so gut wie nie diskutiert wird. Das wäre eine europäische Union ohne Schulden und ohne Sparzwang. Das wird aber erst möglich sein durch einen Umbau der europäischen Institutionen, nämlich ihre Demokratisierung. Und das ist ein Punkt, die Demokratisierung der Europäischen Union wird so gut wie überhaupt nicht diskutiert. Und wenn wird es in einer etwas verquasten Art und Weise diskutiert, wieder werde da so reden über den Vorschlag von Habermas und anderen, die sagen, um die Sparpolitik kommen wir nicht rum, wir kommen auch um eine gewisse Transferpolitik nicht rum, wir kommen um eine Politik der Einschnitte, der scharfen Einschnitte im Süden nicht rum. Das Ganze müssen wir aber dann irgendwie, die Akzeptanz müssen wir erhöhen durch ein Element einer neuen europäischen Verfassung, die dann plebiszitär abgestützt wird durch eine allgemeine Volksabstimmung. Das heißt, es soll nun eine Opferpolitik durch Demokratie verzögert werden. Das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Vielleicht sollte man dann einfach konsequent sein und sagen, ja, dann nicht so plebiszitär zu sagen, alles so lassen, wie es ist, aber dann ein paar Volksabstimmungen einführen, das führt meines Erachtens zu nichts, sondern es müsste dann tatsächlich eine Demokratisierung Europas wirklich von Grund auf erfolgen. Der Aufbau Europas, also die Konstruktion Europas, ist zurzeit in keiner Weise demokratisch. Die politische Struktur Europas, also der EU, entspricht derjenigen Deutschlands zurzeit Kaiser Wilhelms. Die Staatsgewalt im Verhältnis zur Exekutive geht nicht vom Volk aus. Das Parlament, das Europäische Parlament, hat kaum etwas zu sagen. Es besteht ein Übergewicht der nicht gewählten Bürokratie. Eine durchgreifende Demokratisierung Europas ist die Voraussetzung dessen, was man so die Europäische Sozialunion nennt. Nach einer gründlichen Demokratisierung wird auch die Frage des Verhältnisses von Nationalstaaten und Europa vernünftig diskutiert werden können. Eine einheitliche Wirtschafts- und Sozialpolitik für ganz Europa setzt eine solche Demokratisierung voraus, sonst wird sie immer eine Art Diktat bleiben und dann stößt man sofort an die Grenze, dass man sagt, ein europäischer Bundesstaat ist nicht möglich. Wenn ein europäischer Bundesstaat nicht möglich ist, dann werden wir auch keine europäische Demokratisierung haben und dann wird die Alternative zwischen Schuldenunion und Sparunion so heillos bleiben, wie sie ist. Es bleibt die Notwendigkeit kurzfristig und mittelfristiger Maßnahmen, wie ich sie aufgezählt habe, aber ohne diese Grundvoraussetzung einer Demokratisierung der europäischen Politik wird es nicht gehen. Ich fasse also zusammen, wir brauchen eine Schrumpfung des Finanzsektors auf die Funktion von Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Wir brauchen eine neue Steuer- und Abgabenpolitik. Wir brauchen drittens eine offensive Lohnpolitik und irgendwann einmal Senkung der Wochenarbeitszeit. Und viertens weder Spar-Europa noch Schulden-Europa, sondern ein demokratisiertes Sozial-Europa. Gewiss setzt das eine europäische Harmonisierung voraus. Diese kann aber als Alibi missbraucht werden. Stattdessen sollten wir uns auf die Möglichkeit des ökonomisch stärksten Landes. Und jetzt ziehe ich mich sozusagen aus Europa wieder zurück in die Bundesrepublik, besinnen, Deutschland müsste wahrscheinlich mit einer solchen Demokratisierung seiner eigenen Institutionen und einer Herstellung eines Binnengleichgewichts vorangehen. Deutschland ist seit 60 Jahren das europäische Akkumulationszentrum. Wenn Deutschland seine Nachfrage durch innere Reformen, wie ich es versucht habe, sie zu beschreiben, verstärkt, leistet es seinen besten Beitrag zur Behebung der europäischen Finanz- und Wirtschaftskrise. Es wird dabei übrigens in weit geringerem Maße zu einem Zahlmeister für andere als bei den gegenwärtigen Bankenrettungen. Es wird immer geredet, ja, die Deutschen sind Zahlmeister, sie sind aber deshalb Zahlmeister, weil sie zuvor die anderen niederkonkurriert werden. Der Dreh- und Angelpunkt der gegenwärtigen Krisen in Europa sind die Fragen von Gleichheit und Ungleichheit, Verteilung. Auf der Basis dieser Überlegungen soll jetzt eine fünfte Überlegung angestellt werden. Also was haben wir bisher gemacht? Das rückwärts Europa, Arbeitszeitpolitik und Lohnpolitik, öffentliche Haushalte und Finanzsektor. Das waren die vier Punkte, die ich abgegriffen habe. Und jetzt kommt der fünfte, den ich jetzt etwas blumig und wolkig Gesellschaftspolitik nenne. Wenn ich sage, wir reden jetzt mal über Gesellschaftspolitik, dann sollten wir uns, und jetzt erst einmal auf Deutschland beschränkt, Gedanken darüber machen, wie eine auf hohe Produktivität ausgerichtete Gesellschaft, und die Bundesrepublik ist eine auf hohe Produktivität ausgerichtete Gesellschaft, umgesteuert und ergänzt werden kann zum Typ der reproduktiven Gesellschaft. Eine hochproduktive Gesellschaft sind wir, ich glaube, wir brauchen uns auch gar nicht so stark darum zu kümmern. Da gibt es Ingenieure und Wirtschaftsleute, die werden immer auf starke Produktivität setzen. Die Frage ist, wie diese hochproduktive Gesellschaft zugleich zu einer reproduktiven Gesellschaft werden kann. Als Überakkumulation habe ich ja am Anfang die Tatsache definiert, dass das Kapital zurzeit an der falschen Stelle sitzt. Ich habe davon gesprochen, dass an die richtige Stelle hingebracht werden müsse, nämlich in die Produktion. Diese aber, muss man fragen, wofür wird produziert? Wofür wird produziert? Und diese Umlenkung in die Produktion muss, das wäre mein Vorschlag, eine enge Verbindung eingehen zur Reproduktion, und das wäre die Gesellschaft der drei Buchstaben, P, G und R. Seit Jahren gehe ich durch die Gegend und sage, das sollte mal gemacht werden. Aber offensichtlich, außer Ihnen, hört mir der ja niemand zu. P steht für die Farbe, die früher die Babywäsche hatte, Pink. Das heißt Investitionen in die ersten 10 Lebensjahre der Menschen, Krippe, Kita, Grundschule, mit vorzüglich ausgebildetem und bezahltem Personal, auch hier ähnlich wie in Skandinavien und Finnland. G steht zugleich für Grau und Grün. Grau, der Sorge für die Alten, wird zum Wachstumsmarkt. Es ist schon ein Wachstumsmarkt, was die Menge der dort Beschäftigten und zu Betreuenden angeht. Allerdings nicht, was die Löhne dort angeht, nicht? Und auch was die Qualifizierung des Personals dort angeht. Die Sorgen wird für die Alten, wird zum Wachstumsmarkt. Es muss verhindert werden, dass dieser Wachstumsmarkt ein Arbeitsmarkt wird. Altersarmut und Pflegearbeit von schlecht bezahlten Menschen. Stattdessen ist möglich und notwendig vorzügliche Ausbildung und Bezahlung für die dort Beschäftigten. G steht natürlich auch für Grün, Sanierung der Umweltschäden, Energiewende. Das kann sogar auch ein Wachstumsmarkt für Teile der Industrie werden, bis hin zur Metallindustrie. Ja, und der dritte Buchstabe ist das R für das Rot des Klassenkampfs. Investitionen mehr in die Arbeitskraft als nur in Maschinen. Diese drei Buchstaben P, G und R stehen also für einen Neustart. Das wäre dann nicht mehr die ausschließlich auf Produktivität ausgerichtete Gesellschaft, eine Gesellschaft, die durchaus weiterhin eine hohe Produktivität haben wird, die aber dann zugleich eine reproduktive Gesellschaft werden könnte. Das wäre der Ausblick in eine neue Gesellschaftspolitik. Damit will ich allerdings schließen, damit wir noch Zeit haben, dieses Wolkenkuckucksheim ein bisschen zu diskutieren, das ich mir vorgestellt habe.